Mit Sina Fröndrich heute Abend.
Und Katharina Hamburger.
Herzlich willkommen in unserer D-Radio Wissen WG. Wir setzen heute das Tagesthema WGs fort in dieser Redaktionskonferenz und mit uns gewissermaßen am Küchentisch sitzen Kati Ziegler aus der Online-Redaktion.
Hallo.
Und Klaus Jansen aus der Nachrichtenredaktion ist schon bei uns.
Ja, hallo.
Und wir suchen heute einen neuen Mitwohner. Zu unserem Casting hat sich Markus Henrik angemeldet. Leider kann er nicht persönlich bei uns sein. Der sitzt in Berlin, aber wir sagen trotzdem mal Hallo nach Berlin.
Hallo nach Köln.
Markus ist eigentlich ein Experte, was das WG-Leben anbetrifft, denn er ist Autor des Buches Das WG-Lexikon, Partys, Protest und Prokrastinieren und hat jede Menge WG-Erfahrung. Markus, im Moment wohnst du ja in einer ziemlich prominenten WG.
Ach ja? Naja, also ich habe gegenüber einen bekannten Kabarettisten wohnen und das ist quasi auch mein WG-Mitbewohner, denn wir haben irgendwann die Schlüssel getauscht und wir huschen immer so hin und her, das stimmt ja.
Und nachbarmäßig wohnt da doch auch irgendwie nochmal jemand Prominentes?
Ja, unter mir wohnt eine Tatortkommissarin. Welche sage ich aber nicht?
Das ist aber gemein.
Ja.
Würde nicht verraten.
Genau.
Wir haben uns gefragt, ab wann ist man denn eigentlich eine WG?
Ja, das ist eine gute Frage. Also meiner Definition nach hat jeder schon einmal in einer WG gewohnt, denn die erste WG ist die mit den Eltern zusammen. Das sind die ersten Mitbewohner, das sind die, die komische Regeln aufstellen, die merkwürdige Musik hören. Und danach kann man sich entscheiden, macht man alleine weiter oder geht in die erste WG mit Nicht-Familienmitgliedern.
Also sozusagen die WG beginnt bei dir ab 3 Leuten dann im Endeffekt oder ab 2?
Ja, also wenn man schizophren ist und mit sich selber redet, dann ist es ja auch schon vielleicht eine WG. Aber ich würde sagen, so ab 2 oder 3 aufwärts geht's los, ja.
Mhm. Wobei es natürlich mit steigender Zahl auch komplizierter wird. Also mit 2 ist ja noch ein relativ einfaches WG-Leben, oder?
Ja, dem würde ich zustimmen. Aber das wird dann auch spannender. Also wenn man mit 5, 6 Leuten irgendwie bestimmen muss, wie läuft der Putzplan jetzt genau ab, dann ist ja auch erstmal so richtig Leben in der Bude.
Du hast ja, nachdem du bei deinen Eltern gewohnt hast, in der WG, in anderen WGs gewohnt, unter anderem hast du auch in Paderborn gewohnt, in Detmold. Ich weiß nicht, ob du in Manchester und Liverpool auch in der WG gewohnt hast, wahrscheinlich.
Ja, ja, ne? Genau.
Was war denn da die schlimmste WG oder die beste WG?
Naja, die schlimmste würde ich gar nicht so sagen. Also ich habe immer relativ viel Glück gehabt. Die beste ist natürlich die, die ich aktuell habe, da meine Mitbewohner gerade zuhören. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und die davor war auch nicht schlecht. Da war ich mit 2 Franzosen und 2 Katzen in einer WG und das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Aber es war eigentlich immer was Neues dabei und am spannendsten wird's eigentlich, wenn man so internationales Flair hat.
Jetzt hast du eigentlich über die schönsten gesprochen.
Ja, die schlechten Sachen verdrängt man so ein bisschen. Also ich war einmal, hatte ich einen Untermieter bei mir in Paderborn und mit dem habe ich dann eigentlich nur eine Woche zusammen gewohnt, weil er ja irgendwie dort kurz Untermieter war, als ich weg war und dann habe ich mich ins Gästezimmer verfrachtet für die Zeit. Aber ich hatte ihm zur Begrüßung einen Nudelauflauf dagelassen im Kühlschrank. Und als Dankeschön hat er 3 Monate später, als ich wiederkam, ihn immer noch nicht aufgegessen gehabt.
Oh.
Und er stand da im Kühlschrank und dann, um das Ganze noch zu vervollständigen, hat er mir ein paar Brandflecken im Teppich dagelassen.
Schön. Ja, der Nudelsalat, der Nudelauflauf, der lebte dann wahrscheinlich auch schon, oder?
Der ist mit sich selber Gassi gegangen. Dann,
ja. Lecker, das war dann der nächste Mitbewohner.
Genau.
Warum möchtest du denn eigentlich in der WG wohnen?
Naja, ich fühle mich nach wie vor sehr wohl dort. Also ich habe jetzt die letzten Jahre sehr viel in der Bibliothek verbringen dürfen, um zu forschen. Und wenn man dann so abends nach Hause kommt und dann nach der stillen Bibliothek wieder so alleine in seine Wohnung kommt, ja, das muss man wollen. Und ich finde das eigentlich ganz schön, abends ein paar Leute da zu haben, die vielleicht auch einen interessanten Alltag erleben, dann sich mit denen auszutauschen. Und aber ich habe natürlich auch nichts dagegen, wenn man mal eine Woche sturmfrei für sich hat.
Hm. Wir haben auch mal bei uns in der Redaktion gefragt, was es denn so Gründe gibt für eine WG und das hören wir uns mal an.
Der Vorteil von einer WG ist, dass man nicht alleine ist, dass man weniger zahlt natürlich, dass man ja, dass man manchmal ja auch eine ganz schöne Zeit haben kann, indem man dann irgendwie zusammen isst und so eine Gemeinschaft hat und irgendwie zusammen feiern geht und so.
Es war immer jemand da für das Argument, nicht an die Uni gehen zu müssen, weil irgendwie eine Party anstand oder man eine Party planen musste und ja, quasi Leidensgenossen. Zum Unischwänzen.
Ja, die anderen haben immer leckere Sachen im Kühlschrank und dann kommt man relativ günstig durchs Leben.
Der Vorteil einer WG ist, man hat auf jeden Fall meistens jemanden am Frühstückstisch sitzen, oft dann vielleicht auch in wechselnden Besetzungen, was ja auch manchmal ganz angenehm sein kann. Abends gibt es auf jeden Fall immer was zu tun und man muss nicht rausgehen oder alleine irgendwie lesen oder vom Fernseher abhängen. Und man kann mit verschiedenen Leuten die einen auf verschiedenen Ebenen ansprechen, diverse Dinge unternehmen und besprechen.
Meinungen aus unserer Redaktion, warum es sich lohnt, in einer WG zu wohnen. Markus, hast du dich wiedergefunden auch? Ein bisschen?
Ich konnte eigentlich alles davon nachvollziehen. Ja, so geht es mir ähnlich. Also das morgens am Frühstückstisch oder gerade dieser Austausch, dass man auch mal jemand Neues kennenlernen kann und sich das nicht immer so verhält, als würde man 10 Jahre mit den gleichen Leuten wohnen. Das finde ich ganz gut, ja.
Klaus und Kathi, wie ist es denn bei euch? Was sind denn so die Vorzüge von der WG?
Also ich muss sagen, meine aktuelle WG ist auch die beste. Die hört nämlich auch zu Hause zu. Das sind meine beiden Töchter. Und das Tolle an der WG, egal ob das jetzt die eigene Familie oder Mitbewohner sind, die dann zu guten Freunden werden, ist ja schon dieses, man ist nicht alleine, man findet immer jemand, wo man ja auch mal so seinen Ärger und seinen Unmut rauslassen kann. Wir haben heute auch ganz viel darüber gesprochen, welche Schwierigkeiten es im Zusammenleben gibt. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon über die Strukturen beim Putzen oder Ähnliches sprechen wollen.
Ich dachte erstmal das Positive rauskehren.
Vielleicht auch erstmal das Positive. Also einfach wirklich so ein Zuhause zu haben.
Da ist der Mensch wahrscheinlich auch einfach so ein Rudeltier, ne? Wir können nicht so richtig alleine sein.
Das hat ja schon Vorteile. Also als ich angefangen habe in Bonn zu studieren, dann bin ich auch mit einem guten Freund von mir nach Bonn gegangen und dann haben wir zusammen erstmal eine WG gemacht für 2 Jahre. Das ist ein schöner Einstieg in so ein Studileben. Dann hängt man nicht alleine in so einer Butze rum und denkt sich, ja, ach Gott, sondern man hat zu zweit, das ist ein besserer Einstieg und es war für uns beide ganz gut, obwohl es dann nach 2 Jahren ziemlich genau gereicht hat, denke ich mal. Wir sind immer noch gute Freunde, aber das ist halt das Problem, wenn man so ein bisschen anders unterwegs ist. Also fange ich auch schon an mit den negativen Sachen, ne?
Putzen. Ja, man kann es jetzt zum Beispiel bei der Familie ja schlecht sagen, dass man dann denkt, ach Gott, nach 2 Jahren, das klappt aber nicht so richtig gut mit dem Putzen oder so. Ja. Da muss man dann irgendwie durch.
Aber du bist ja der Chef, das ist ja in dem Sinne ganz gut. Das muss in WGs ja teilweise noch ausgefochten werden. Na, auf dem Papier.
Ja, okay, es ist vielleicht nicht ganz so basisdemokratisch wie in der, sag ich mal, gleichberechtigten Studenten-WG ist.
Ob es da auch immer so basisdemokratisch zugeht, ist eine andere Frage.
Gibt es denn so WG-Typen? Markus, du hast dich ja ein bisschen mehr für dein Lexikon auch mit WGs beschäftigt. Gibt es bestimmte WG-Typen? Also so die Mutti, den Schluffi, den Langschläfer, keine Ahnung. Gibt es da so eine Rollenverteilung?
Also ich denke, es gibt auf jeden Fall eine Hierarchie, was ja gerade auch schon ein bisschen angesprochen wurde, dass beispielsweise der Hauptmieter natürlich eine wichtige Funktion hat. Also wenn es jetzt eine Dreier-WG ist und alle stehen gleichberechtigt im Mietvertrag, dann hat man ja wirklich eine demokratische WG-Gesellschaft dort. Aber wenn jetzt einer den Hauptmietvertrag hat und die beiden anderen Mitbewohner sind Untermieter, dann ist das nicht immer so einfach. Also da muss man sich schon unterordnen und vielen Anweisungen Folge leisten und sonst den Aufstand erproben.
Welches ist denn eher so deine Rolle gewesen in WGs?
Also ich habe bisher eigentlich alles irgendwie durchgehabt. Also ich habe die gleichberechtigte Variante, die Hauptmieter-Variante, wo man sich dann gerade beim Casting ganz toll vorkommt. Also ich habe sogar mal im Zuge meiner Recherchen, das ist jetzt kein Scherz, gelesen, dass es Leute gibt, die Pseudo-Castings veranstalten, nur um Frauen kennenzulernen. Ja, also die geben an, sie hätten ein Zimmer zu vermieten. Das machen die, wenn dann der Mitbewohner mal im Urlaub ist oder sonst wo unterwegs. Und dann sagen die, hier ist ein Zimmer frei und versuchen dadurch Frauen kennenzulernen. Also das finde ich jetzt nicht so gut und das habe ich auch noch nicht gemacht.
Nee. Klingt auch ein bisschen verzweifelt.
Ja, allerdings.
Ja, aber das ist eine Masche, die ist altbekannt.
Ach, ja. Echt?
Doch,
also, Kathi, erzähl doch mal.
Wurdest du auch schon mal eingeladen?
Ja, ich meine, wenn da nur einer sitzt, dann ist das schon auffällig in einer WG. Ja,
so. Eine Zweier-WG?
Ja, aber das fand ich immer suspekt. Also ich bin da auch mal gelandet in so einer Art Zweier-WG zur Untermiete, aber das habe ich nach ein paar Wochen gecancelt.
Ja.
Es war unangenehm.
Markus, welche Erwartungen hast du denn jetzt an deine Mitbewohner? In dem Fall wären es ja wir sozusagen als zukünftige WG.
Ja, ich würde mal sagen, da ich prinzipiell ein Nachtmensch bin, müsstet ihr es ganz toll finden, wenn ich so um 3 Uhr nachts ab und zu E-Gitarre spiele.
Und, überlegen wir uns jetzt nochmal.
Und ja, also ich liebe Kochen. Also wenn ich Leute habe, die auch gerne kochen, das ist immer ganz spannend. Also das war beispielsweise in meiner vorletzten WG so. Da waren zwei Franzosen und was ich da kulinarisch kennengelernt habe, das kann ich bis heute nicht aussprechen, aber das ist Wahnsinn. Das hat mir, glaube ich, mehr gebracht als 10 Kochkurse bei Tim Melzer.
Das ist ja auch selten, oder? Also das habe ich bisher noch nicht erlebt. Sonst ist es eher so, dass es dann doch immer die gleichen Sachen gibt, die man so...
Ja, das kenne ich auch. Also diese typische Spaghetti-Sache, also ich glaube, jeder WG-Bewohner hat mehr Spaghetti gegessen als jeder Tour de France-Fahrer oder so. Also da hat man schon einiges Intus, das stimmt.
Also ich finde, so eine WG ist schon eine kulinarische Bereicherung. Also ich habe mit einem zusammen gewohnt, der auch heute kocht in einem Restaurant. Das war schon sehr experimentell. Manchmal konnte man es auch nicht essen, aber es war sehr inspirierend. Und jetzt so im Ausland ist es ja auch, also abgesehen davon, dass man dann leichter Kontakt findet in der Stadt, auch toll, dann mit, weiß ich nicht, den Spaniern und Kolumbianern, mit denen ich zusammen gewohnt habe, mal in den Kochtopf zu gucken, wie die so kochen. Und die Gerichte, die gibt es bei uns immer noch zu Hause und werden gerne gegessen.
Obwohl ich mich auch daran erinnern kann, dass es da auch mal zu gewissen Reibereien kam, wenn es ums Kochen ging. Also wir hatten, glaube ich, mal eine Französin, die mit den Gepflogenheiten des deutschen Essens nicht so klargekommen ist. Also die fand unser Essen dann eher ein bisschen eklig und hat dann selber gerne allein gekocht. Ja, das war irgendwie nicht so förderlich für das Gemeinschaftsgefühl.
Das sind sowieso mal so komische Situationen dann mit dem Kochen. Gibt's denn, also ist Kochen sowas Gemeinschaftliches in der WG oder habt ihr das auch mal erlebt, dass ihr in der WG seid und dann leben da 5 Leute und jeder kocht sein eigenes Essen und sitzt dann nebeneinander?
Also ich hatte mal ein gemeinschaftliches Erlebnis, das war in Manchester, das war auch eine Dreier-WG mit jemandem aus Österreich und mit jemandem aus Zypern. Und der aus Zypern hatte noch nie in seinem Leben gekocht. Und er hatte sich fest vorgenommen, weil er sich eigentlich biologisch bewusst ernähren wollte, seine Pommes nicht mehr zu kaufen in der Imbissbude, sondern sie selber zu machen. Und er hat sich Kartoffeln gekauft. Ist auch wirklich nicht ausgedacht, die Geschichte. Er hat sich Kartoffeln gekauft, zerschnibbelt, ins heiße Fett reingeschmissen und dann war ihm das doch irgendwie alles zu heiß und dann war auch irgendwie plötzlich vom Gas her so eine kleine Flamme da und dann hat er einen Eimer Wasser genommen und das darauf geschüttet und dann haben wir gemeinschaftlich die Küche gelöscht.
Oh, das trägt auch zum Gemeinschaftsgefühl bei, ne?
Absolut, vor allem, weil das ein 18-stöckiges Hochhaus war.
Oh Gott! Ja.
Wahrscheinlich auch anschließend neu gestrichen, oder? Ich meine,
ja, also da war wirklich dann so eine Rußflamme und ich glaube, seine Kaution hat er bis heute nicht wieder gesehen.
Bei allen WGs, also wir sind alle irgendwie WG erprobt, was ist denn so ein Gegenstand oder irgendwas, das es in allen WGs gibt?
Gibt's
irgendwas, was man überall findet?
Hoffentlich eine Klobürste, würde ich mal sagen.
Vermutlich.
Also ich denke, wenn wir bei den kulinarischen Sachen bleiben wollen, ich kam noch nie in eine WG rein, wo es keinen Vorrat an Nudeln gab, zum Beispiel.
Das stimmt wahrscheinlich. Ich glaube auch Kühlschrankmagneten ist sowas, was man in jeder WG findet.
Ja.
Also. Das ist aber ein generelles Problem, glaube ich.
Kühlschrankmagneten?
Ja, naja, das ist ja teilweise ganz nett.
Wobei ich da vorhin mal drüber nachgedacht habe, ich habe auch schon in WGs gewohnt, in denen der Kühlschrank verkleidet war. Eine Einbauküche. Da kannst du dann keine Magneten dran machen. Ist man dann schon Spieße? Ja, genau. Das da kann man ja dann nichts dafür, wenn die Wohnung schon mit einer Küche ausgestattet ist.
Das reißt man bei einer WG-Party dann raus und dann geht's wieder.
Ach so, nur für die Kühlschrankmagneten. Das ist aber viel Arbeit.
Verstehe.
Wir machen weiter mit Musik und zwar hat sich der Markus was gewünscht und zwar Ben Lunkle Soul, Seven Nation Army. Was hat das für einen Hintergrund?
Ich finde, das ist ein klasse Cover und so eine Soul-Nummer draus zu machen, da muss man erstmal drauf kommen.
Okay, na dann, ab.
Die Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen, heute mit einem WG-Casting. Markus sitzt in Berlin, Markus Henrik, der Autor des Buches Das WG-Lexikon. Und wir kommen jetzt mal zu einem ganz wichtigen Punkt, Markus, den wir auch schon angesprochen haben in unserem WG-Casting, nämlich zur Sauberkeit.
Katharina, ja, das ist noch mein
so eine
Thema.
Kleine Anekdote.
Es ist ja immer so, dass jeder behauptet, er sei sauber. Ich hatte einen Mitbewohner, der bei einem Casting behauptet hätte, er würde, also er hat es so ausgedrückt, Zitat, die deutschen Hygienestandards beherrschen. Es war auslegbar. Es hat sich dann innerhalb kürzester Zeit das Geschirr Meter hoch gestapelt und als ich ausgezogen bin, dachte ich mir erst, ach, nehme ich meine Tasse noch mit? Und dann habe ich mir gedacht, nee, ich nehme meine Tasse nicht mit, weil ich habe keine Lust, jetzt den Dreck hier runter zu kratzen. Und wie ist das bei dir mit der Sauberkeit? Welche Standards setzt du da an?
Ja, ich freue mich natürlich, dass ihr vorher nicht meine WG-Bewohner interviewt habt, aber ich denke, es ist astrein. Also es gab bisher noch nicht so viele Beschwerden.
Du hast ja auch in deinem Lexikon geschrieben, der Staubsauger ist die Eintrittskarte zu einer WG.
Absolut.
Hast du denn einen dabei?
Jetzt gerade hier im Tonstudio. Ich guck mal eben.
Man weiß ja nicht, was kommt. Ja,
genau. Ja, eben. Ja, ich mache immer gern zwischendurch ein bisschen sauber, wenn ich wo bin. Ich habe da so ein.
So sauber bist du?
Ja, genau. Meine Therapeuten sagen, ich soll es ruhig rauslassen. Das wird mir ganz gut tun. Nein, ich habe. Also das ist wirklich so, wenn man sich wo bewirbt und dann gibt es manchmal so Standardfragen, wenn irgendwas fehlt in der WG. Und das habe ich mal in einem Zeitungsartikel gelesen, dass das angeblich empirisch gesehen am häufigsten nach einem Staubsauger gefragt wird. Und wenn man natürlich ein Praktikum bei der Firma Vorwerk oder bei anderen Firmen, die wir jetzt alle nicht nennen können, gearbeitet hat, dann hat man vielleicht sowas in der Tasche und einfach bessere Chancen, den Mietvertrag zu bekommen.
Was sagt das denn über eine WG aus, die einen Staubsauger hat, der funktioniert und bei dem noch regelmäßig der Staubsaugerbeutel gewechselt wird?
Oh, also das ist ja fast schon spießig. Die haben dann wahrscheinlich sogar irgendwie alle iPhones und sowas und
die kann man wechseln?
Ja, genau. Wenn es rot blinkt, sollte man. Das könnte, glaube ich, gefährlich werden.
Wahrscheinlich, okay. Wenn er nichts mehr aufnimmt.
Gut. Das sind wahrscheinlich die WGs mit der Einbauküche, wo keine Magneten an den Kühlschrank ankommen.
Ja, die Spießer-WG.
Genau.
Ja, der Kühlschrank steht ja in der Küche. Das ist so ein Lebensmittelpunkt der WG eigentlich immer. Ja, bei uns im Moment hier ist alles ganz sauber in unserer Studioküche sozusagen. Beim Casting zeigt man sich ja auch immer von seiner besten Seite und putzt wie wahnsinnig, so wie es wahrscheinlich nie wieder aussehen wird. Wie oft muss denn aus deiner Sicht, Markus, so eine Küche geputzt werden?
Naja, also man kann das verschieden regeln. Also nach jedem Kochen kann man einmal kurz durchwischen, wenn man Lust hat.
Das finde ich jetzt spießig.
Ich sag ja, wenn man Lust hat und je nachdem, was man kocht. Also wenn es nur ein Spiegelei ist, dann vielleicht nicht. Aber wenn da irgendwie der riesen Sonntagsbraten für die WG gemacht wird und vielleicht sogar noch das frisch gejagte Reh in der Küche zerlegt wird, dann sollte man auf jeden Fall durchwischen. Aber ansonsten, ich denke so einmal die Woche, ja, vielleicht, sagen wir mal so, im Schnitt alle 9 bis 10 Tage.
Wischen dann direkt, Staubsaugen vielleicht mal öfter?
Das ist mir zu kompliziert, da zu differenzieren.
Also da geht dann alles in einem
Aufwasch. Genau,
genau. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, auch diese Wohlfühlgrenze. Also bei einigen Leuten gibt es das ja so, nach einem Tag nicht sauber machen, ist alles okay. Die anderen sagen ja, nach einer Woche sollte man langsam. Aber irgendwie so ein Toleranzdreckbewusstsein gibt es, glaube ich. Und das ist unterschiedlich und das weiß man vorher nicht bei WGs. Und da wird es richtig interessant.
Aber das hat auch tatsächlich was mit dem Boden zu tun. Also wenn man einen dunklen Holzfußboden hat, das hatte ich mal in der WG, da muss man eigentlich nicht so oft sauber machen, weil man sieht ja auch nicht, was
aber
da drauf liegt.
Die Wollmäuse?
Ja, die gehen dann in die Rillen rein. Ne?
So. Also,
wenn es so Dielen sind, die haben
so
manchmal
richtige,
so Rillen.
Ja. Wollmaus-Auffang-Dielen.
Genau. Und wenn man so einen weißen Küchenfußboden hat mit weißen Fliesen, dann, wobei auch der färbt sich irgendwann grau und dann denkt man, ja, da ist er eben grau, ne? Dass
das
er mal weiß war.
Das berühmte tritt sich fest, ja.
Das ist die Patina.
Ja, man darf nur keine Konfetti am Boden haben, das habe ich im Moment seit vielen, vielen Wochen. Ich habe eine Party gemacht im Februar und ein Freund hatte die gute Idee, Konfetti dort zu verteilen und wir saugen wirklich jede Woche und aus allen Ritzen und Rillen taucht ständig wieder Konfetti auf und es fällt dann doch durchaus auf.
Wenn ich mal kurz Werbung für das WG-Lexikon machen dürfte, bei dem Eintrag Duschvorhang, da gibt's einen Tipp, wenn einem das Konfetti ausgeht bei einer Karnevalsparty. Und zwar geht man einfach an den Duschvorhang, der vielleicht schöne, viele bunte Bakterien unten hat, ja, wo sie sich so sammeln. Und dann nimmt man einfach ein Locher und sticht den Duschvorhang unten aus. Und schon hat man buntes, neues Konfetti.
Dollar Alarv. Wie schön. Ja. Ja, oder man kommt einfach zu mir. Ich habe Konfetti nach wie vor zu vergeben.
Oder so.
In deinem Buch, du hast ja gerade auch schon davon gesprochen, widmest du auch dem Spülmittel einen Absatz.
Absolut, ja. Also das habe ich auch kennengelernt in der WG, weil die Leute sind teilweise zu faul, irgendwie Spülmittel einzukaufen. Jeder sagt, ja, ich mache das schon. Und irgendwie kann es sein, dass so ein Spülmittel viele Jahre überlebt, da man mit Wasserauffüllung so ein Spülmittel ziemlich strecken kann. Ja, also das, was sonst wahrscheinlich irgendwie Koksdealer mit Mehl machen, ich kenne mich da nicht so aus, aber also wie man so den eigentlichen Inhaltsstoff verlängert, das geht auch beim Spülmittel. Und eine Chemikerin, also genauer gesagt meine Schwägerin, die Chemikerin, die hat mir das wirklich erklärt und die meinte, ja, wenn man das auch mit Wasser verdünnt, dann sind da noch immer noch genug Tenside drin und das sind Schwanz-Kopf-Moleküle. Das heißt wirklich so. Und die sind wirklich, also da braucht man sehr viel Wasser, um die homöopathisch hinzukriegen, dass das Spülmittel nicht mehr wirkt.
Das heißt, es ist eigentlich eine gute Variante.
Das spart Geld und ist auch was sehr Kommunikatives. Wenn man sagt, hast du das Spülmittel gekauft, dann sagt man nein und der andere schraubt dann direkt den Flaschenhals auf vom Spülmittel, füllt das wieder mit Wasser auf. Es ist eine schöne Sache.
Aber gibt es denn tatsächlich noch WGs mit Spülmittel? Die meisten haben doch prophylaktisch schon mal eine Spülmaschine.
Ja, aber man muss ja trotzdem ab und zu mal eine Pfanne oder so in der Spüle machen. Also ich habe dafür kein Personal. Ihr etwa? Geht's euch so gut?
Die Mitbewohner.
Also ich muss ehrlich zugeben, ich habe seit meiner ersten WG eine Spülmaschine. Ich weiß nicht warum, es war immer Zufall und es war nie ein tolles Teil, aber es war eine Spülmaschine. Es gibt natürlich auch die Leute, die es trotzdem fertig bringen, das dreckige Geschirr dann noch auf die Spülmaschine zu stellen.
Moment, kommt da alles dann rein? Auch Pfannen? Wenn
da
man
kommt alles rein. Es ist eine WG.
Ach du Heiliger.
Da hat man alles. Doch keinen Respekt vor Geschirr. Eben,
genau,
oder was man benutzt,
sauber.
Oder?
Mensch, jetzt bin ich aber Kulturschock hier.
Also, also ist besser, als wenn keine da ist. Die gab es dann mal für kurze Zeit, gab es die dann mal nicht. In einer WG, die wurde uns genommen von einer Mitbewohnerin, die sie in ihre neue WG mit ihrem Freund dann transportiert hat. Und da sah es dann echt schlimm aus. Also da war irgendwie keiner mehr gewohnt zu spülen. Da ist es mir lieber, wenn die Töpfe und Pfannen und alles damit reinkommt.
Lecker.
Ach.
Das ist dann vielleicht auch was fürs WG-Lexikon Nummer 2 oder so.
Ich schreibe auch die ganze Zeit mit, muss ich sagen. Das
ist nochmal eine Studie hier. Ja. Stichwort Studie, die Küche ist ja auch so der Lebensmittelpunkt einer WG. Es sei denn, man hat den Luxus und hat so eine Art Wohnzimmer. Das ist schon so bei deinen Recherchen, ist dir das oder bei deinen Erfahrungen oder auch euch, ist schon so der Lebensmittelpunkt, oder die Küche?
Absolut. Also wenn man einfach ökonomisch die Sache sieht, eine Drei-Zimmer-Wohnung als WG wird dann oft für 3 WG-Bewohner vermietet. Und es ist ja selten so, dass 2 in einem Zimmer wohnen und ein Gemeinschaftsraum übrig bleibt. Dann ist es halt entweder die Küche oder manchmal auch das Badezimmer, wo man zu dritt steht.
Steht.
Ja, oder, naja, nee, nach Größe. Manchmal bleibt nur das Stehen übrig, nicht?
Ja. Ja. Warum steht man zu dritt im Bad?
Naja, der eine putzt sich die Zähne, der andere schneidet sich die Fußnägel und der dritte, ja. Das besprechen wir ein anderes Mal.
Während Musik läuft.
Ja, wenn das eine Frauen-WG wäre, würde sich zumindest dann auch eine die Wimpern tuschen.
Genau, das meinte ich.
Ja. Das heißt, aber da spalten sich ja dann auch die WG-Geister. Badezimmertür zu, abgeschlossen oder offen?
Ja, da muss man Rainer Langhans mal fragen, nicht? Also wie die das früher in der Kommune geregelt haben. Da wurden ja teilweise wirklich die Türen ausgehängt und wer eine Badezimmertür hatte oder überhaupt Türen, der galt als Faschistoid. Also das ging ja nicht. Das war inhuman, eine Badezimmertür zu haben.
Hattest du schon mal so jemanden in der WG? Der das als Faschistoid bezeichnet hat?
Oder der die Tür aktiv ausgehangen hat.
Also ich habe schon mal mit ziemlich linkspolitisch aktiven Menschen zusammen gewohnt. Und die waren aber selten da, weil die immer irgendwelche Räume von der Uni besetzt haben, wenn da irgendwie wieder ein neues Assessment Center rein sollte. Und mit denen hatte ich auf jeden Fall sehr tiefgehende politische Diskussionen, aber die Badezimmertür durfte drin bleiben.
Immerhin. Jetzt sind wir schon im Bad. Gehen wir doch mal in die Badewanne. Die ist in deinem Buch als Streitfaktor, also die bezeichnest du als Streitfaktor.
Oh,
warum
ja.
Warum
oh,
das
ja.
denn?
Ja, also das ist wirklich der klassische Fall. Also ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, dass Frauen das Badezimmer in einer WG als Wellness- und Spa-Bereich verstehen. Also die Badewanne wird ungefähr 7 Tage pro Woche mit warmem Wasser befüllt und dann kommt da Schaum rein und wie heißen diese Dinger, die so nach diesem Latte Macchiato riechen? Duftkerzen, genau. Also so Duftkerzen werden dann entzündet und Rosenblätter verteilt und dann baden die dort drin. Und das Problem ist halt, wenn männliche Mitglieder der WG einen Fußballabend organisieren, dann reicht natürlich der Platz im Kühlschrank nicht aus und dann muss der Inhalt des Kühlschrankes outgesourced werden, wie BWLer sagen würden. Und dann muss eigentlich die Badewanne als Bierlagerungsplatz genutzt werden. Und dann hat man wirklich einen Konflikt.
Aber das ist ja schon leicht klischeehaft.
Also, nein. Wir würden jetzt widersprechen.
Genau. Ja, weil ich, also das Letzte, was ich tatsächlich mit der Badewanne gemacht habe, war Bier reingestellt. Ich musste nur auf andere Art meine Mitbewohnerin ein Handtuch drunter legen, um die Badewanne nicht zu verkratzen.
Leute, ich sitze in Berlin. Mario Barth ist ganz in der Nähe. Also Männer, Frauen, da muss man auch mal ein paar Sachen überspitzen.
Ah ja. Wie ist denn das mit Bad, wenn man zu dritt ist? Zu dritt hat man Platz da drin, das haben wir jetzt schon gehört. Bei einer Sechser-WG reicht eine Toilette?
Ja, also eine Sechser-WG ist schon hart an der Grenze. Also da wäre es zumindest gut, ein Badezimmer zu haben und dann vielleicht noch so ein Gästeklo. Also das gibt es öfter in so großen Altbauwohnungen. Also dass man zumindest zwei Aborte hat.
Gibt es so eine Art Formel, ab wie vielen Mitbewohnern man eine weitere Toilette braucht?
Ich würde sagen ab 4. Also ein 3er-WG kann man mit einem Badezimmer noch geschickt auskommen und dann sollte man doch anbauen.
Wenn wir schon bei der Toilette sind, jetzt mal so Butter bei der Fische, ne? Steh- oder Sitzpinkler.
Das ist leider durch die Leitung gerade nicht angekommen, die Frage.
Was macht man denn als Frau, wenn man seine männlichen Mitbewohner zum Sitzpinkler umerziehen will? Was gibt's denn da für Tipps?
Naja,
mal
also,
hier von den Männern in der Runde.
Was erstmal nicht klappt, ist dieses Schild, nicht? Bitte, bitte sitzen. Also da lacht man eigentlich nur.
Reizt das dann eher, sich hinzustellen?
Also mich erfordert das heraus, das muss ich sagen. Ja. Hm. Es gibt andere Methoden, ne?
Die da wären?
Naja, also ich würde ehrlich gesagt mir da irgendwas überlegen als Frau. Also eine Methode ist zum Beispiel, dem Mann einzureden, da alle Männer, jetzt sind wir wieder ganz leicht bei den Klischees, alle Männer Hypochonder sind, zu sagen, also von Stehprinkeln kriegt man Prostatakrebs. Und wenn die Männer das glauben, dann sitzen die irgendwann.
Diesen Tipp geben wir in die Frauenwelt hinaus, würde ich sagen. Ja.
Männer, das stimmt nicht.
Ja, danke. Jetzt müssen wir wieder mehr putzen.
Ja, genau.
Du beschreibst auch die Klobürste in deinem Buch und sagst, die Benutzung der Klobürste ist ein ganz schlimmer Strafbestand. Ist das wirklich so, dass das in jeder WG so ein unausgesprochenes oder ungeschriebenes Gesetz ist?
Naja, also wenn jemand irgendwie es eilig hat, zur Uni muss und dann auf dem Klo sitzt und dann vielleicht sich noch dabei ein Brötchen schmiert und dann loshuscht und nicht mal nach hinten schaut, dann ist das nicht so schön, nicht? Wenn der Nächste dann ins Bad reinkommt. Also ich finde, das würde ich schon zählen zur sozialen Kompetenz in einer WG, dass man auf solche Details, auf solche großen Angelegenheiten doch Acht gibt.
Das gehört auch zum deutschen Hygienestandard, habe ich gehört.
Ja, genau.
Ich glaube, das wusste der das Geschirr so gestapelt hat, tatsächlich auch.
Das heißt, die WG ist am Ende ja doch auch einfach eine Möglichkeit, um sich auf die Welt in Anführungszeichen da draußen vorzubereiten.
Wo sonst? Also die WG ist der Mikrokosmos der demokratischen Gesellschaft.
Da wird man geschliffen auch, teilweise.
Ja. Schön gesagt. Ich würde sagen, wir machen mal weiter mit der nächsten Musik.
Genau, Billy Joel, Allentown. Warum hast du dir das gewünscht, Markus?
Weil ich Billy Joel liebe und ich finde, er schafft es, als einer der wenigen großen Rock-Pop-Künstler auch soziale Probleme ganz genial in Songliedern zu verpacken.
Die D-Radio Wissen Redaktionskonferenz heute mit einem WG-Casting. Und zwar Markus Henrik in Berlin möchte gerne in die D-Radio Wissen Redaktionskonferenz WG einziehen. Wir wollen gleich mal ein bisschen über schlimme Erlebnisse sprechen, die wir alle so gemacht haben in WGs. Da hat bestimmt jeder ein bisschen was zu erzählen. Wir haben uns vorher aber auch mal ein bisschen in der Redaktion hier umgehört, was Sie so für Erlebnisse und Erfahrungen mit WGs gemacht haben.
Mein schlimmstes WG-Erlebnis war eigentlich, ich habe in einer Vierer-WG gewohnt. In den Semesterferien wurden viele Zimmer untervermietet und ich war einmal da, eine Semesterferien-Saison, und musste lernen. Und das Problem war, die Zimmer wurden nicht an einen untervermietet, also nicht ein Zimmer an eine Person, sondern ein Zimmer an eine Person. Aber diese Person brachte dann mehrere mit. Dieses eine Mal, als ich da war, hatten wir Untermieter aus Irland, die kamen zum Arbeiten nach Deutschland, um sich hier Geld zu verdienen. Und ich musste halt lernen und es war jeden Abend Sauforgie bei uns in der Küche. Und das nicht mit 4 Leuten, sondern mit 10 und irgendwann wurde es echt anstrengend.
WG-Erlebnis, das ganz schlimm ist. Vielleicht als der Kater in meiner ersten WG gestorben ist, da haben wir gemeinsam als WG wirklich getrauert. Aber ansonsten gut, dass die mein Essen weggegessen haben und so. Aber das sind ja so Sachen, Das gehört halt einfach dazu.
Wir haben uns sehr viel darüber unterhalten, wie wir uns organisieren in der WG. Und ich saß dann oft eben mit dem schwulen Mitbewohner da, der so ein bisschen verzweifelt ist an dem, Mitbewohner mit künstlerischem Anspruch, der die Spüluhr, die wir dann für ihn kreiert haben, anders interpretierte, als wir das gedacht hatten. Und wir hatten uns dann auch fürs Badezimmer eine Putzuhr ausgedacht, aber auch das hat nicht funktioniert.
Einer meiner Mitbewohner hat mein Auto zu Schrott gefahren, so richtig Totalschaden. Und da habe ich gelernt, man teilt viel in der WG, aber besser nicht sein Auto.
Ja, das Auto zu Schrott fahren ist wahrscheinlich schon das Höchste der Gefühle oder das Allerschlimmste, was einem passieren kann. Was könnt ihr denn noch so anfügen an Erlebnissen? Ich glaube, Kathi haben wir auch gerade schon in der Umfrage gehört. Wie sieht's denn bei Klaus aus?
Ja, ich war in Wales, in Swansea, in einer 6er-WG, 6 Jungs im Erdgeschoss und 6 Mädels nochmal im ersten Stock. Aber das war so ein bisschen getrennt, das war in so einem Studentendorf. Und wir hatten immer gute Laune, aber das war so, dass es nachher echt unbewohnbar aussah. Also niemand hat gespült. Es gab ein Klo, eine Dusche, einen Duschvorhang. Und das sah nachher echt alles richtig übel aus. Man musste sich halt so seine Tasse freispülen, wenn man einen Kaffee wollte zum Beispiel. Hat man dann in diesen riesen Berg gegriffen. Das war wirklich so. Und hat das dann weggespült. Und wir haben richtig Ärger bekommen mit der Unileitung, der dieses Studentendorf dann gehört hat, weil irgendwie, also dachten die nachher, kommen dann noch so Tiere in das Dorf. Also es war richtig übel und wir mussten dann eine Putzfrau bezahlen. Das wurde uns aufgezwungen, die allerdings auch nicht mehr so häufig dann gekommen ist nachher. Also das war ganz furchtbar. Wir waren so Anfang 20 und das war wirklich so die richtige 6 Jungs übel WG einfach.
Aber wie hat die Unileitung das mitgekriegt? Also haben sich da Gerüche entwickelt?
Nee, oder? Es gab da so Inspektionen oder so. Also das war irgendwie, ich glaube, alle 2 Monate oder so kam da einfach mal einer rum und hat nach dem Rechten geguckt, ob irgendwelche Wasserschäden sind oder keine Ahnung was oder so, weil da auch immer viel die Leute gewechselt haben, teilweise viele ausländische Leute, auch genau wie ich ja auch einer war. Und dadurch ist das dann irgendwann aufgeflogen sozusagen. Und bei den Mädels im ersten Stock sah es immer super aus. Die haben das immer ganz kuschelig gemacht mit so Kissen und Tüchern an den Wänden und so. Harmonie, ich meine, Harmonie hatten wir irgendwo auch, aber die sah nicht so schön aus.
Die wollten dann bei euch wahrscheinlich auch nicht einfach mal sauber machen.
Ne, auf gar keinen Fall. Nein. Also es war schon getrennt in dem Sinne. Es war halt ein Haus, aber das waren 2 WGs letztendlich.
Markus, wie ist es bei dir? Was war so das Schlimmste?
Also ich muss sagen, das mit dem Nudelauflauf, das war schon ganz weit vorne. Ansonsten halten sich so meine richtig traumatischen Erlebnisse in Grenzen. Also ich hatte so eine semi-einschneidende Sache, die war aber hinterher auch irgendwie wieder ganz cool. Es war die Schlussphase, wir mussten alle Klausuren schreiben und ich hatte, das war eine Dreier-WG in Liverpool und ein Mitbewohner von mir war auch Musiker, der hatte sich für Komposition eingeschrieben und der hat immer so Crossover-Projekte gemacht. Also der hat sehr, sehr toll Klassik mit Elektroelementen gemixt und wir waren beide zum Ende des Semesters in der Abschlussphase und ich war bis nachts in der Bibliothek und am nächsten Tag hatte ich ganz früh eine Klausur, musste eigentlich schlafen. Dann kam ich nach Hause und plötzlich waren in der Küche ein Quartett, also 4 Streicher und ein DJ-Pult aufgebaut. Und er hat um 5 Uhr nachts sozusagen mit diesen 5 Musikern und 2 Kondensatormikrofonen seine Abschlussarbeit aufgenommen.
Oh, das ist durchaus interessant wahrscheinlich. Also was macht man in so einem Moment?
Ja, irgendwie hat man ja Respekt, vor allem wenn man selber was mit Musik am Hut hat, dann möchte man das auch nicht unterbinden, weil man auch weiß, wie aufwendig sowas ist, solche Leute dahin zu bekommen. Aber wenn man dann selber irgendwie ein paar Stunden später eine Klausur schreiben muss zum ganz anderen Thema, dann ist das schon ein bisschen hart. Also deshalb, also ich fühlte mich dann nachts beim Träumen ein bisschen wie so bei Trainspotting oder so, weil ich ganz komische Bilder plötzlich hatte. So abgefahrene Klänge zu hören beim Träumen ist schon, ja, ein bisschen spooky.
Gut. WG heißt ja auch nicht nur schlimme Erlebnisse, heißt auch manchmal schöne Erlebnisse, unter anderem Partys. Wie ist das denn bei dir, Markus? Wie sehr oder wie gut muss eine WG-Party sein? Was muss man dafür tun?
Also ich glaube, Partys an sich wurden in WGs erfunden. Also was es dort immer für Anlässe gibt, also mein liebstes, größter Partygrund ist ja eigentlich, den ich immer kennengelernt habe, der Reste-Saufen-Partygrund, weil das ja eine Unendlichkeitsschleife eigentlich bedeutet. Also man sagt, okay, da war eine Party, jetzt haben wir noch Reste da, wir haben zu viel eingekauft und wir laden Leute ein. Aber möchte natürlich nicht, dass dann zu wenig da ist, dann werden die Leute ja enttäuscht, dann kauft man noch ein bisschen mehr ein. Und dann hat man eine Party nach der Reste-Saufen-Party und dann am nächsten Tag sieht man, oh, wir haben wieder Reste. Und dann geht das immer so weiter. Und das ist wirklich sehr eindrucksvoll. Das gibt's nur bei WGs.
Und wie sieht am Schluss so eine Wohnung dann aus bei so einer Party?
Man hat auf jeden Fall viele Pfandflaschen. Und also wenn man die irgendwann mal wegbringt, ich glaube, dann kann die ganze WG mal in Urlaub fahren.
Was war denn so der höchste Betrag, den ihr mal eingelöst habt? Könnt ihr euch da noch an Summen erinnern?
Also ich weiß mal, dass wir auch mit 2 Einkaufswagen, das ist auch so eine Sache, wenn man einen Supermarkt in der Nähe hat und einen Fahrstuhl in so einem Studentenwohnheim oder so einer WG, dann fährt man ja manchmal mit dem Einkaufswagen in den Fahrstuhl rein und dann bis in die Küche und dann sammelt man irgendwann diese Einkaufswagen und dann kann man dort wieder das ganze Altglas einladen. Und ich habe einmal in dieser besagten Dreier-WG in England 2 volle Einkaufswagen Pfandflaschen zurückgebracht.
Nicht schlecht.
Ja.
Das ist schon, ja, ziemlich viel.
Das ist ziemlich ordentlich. Könnt ihr euch denn noch so an die erste WG-Party wirklich erinnern und wie man darauf reagiert hat? Man kommt da so frisch als Abiturient irgendwie zu einer ersten Studenten-WG-Party irgendwie. Also ich kann mich erinnern, dass mich das damals ziemlich geflasht hat. Mhm. Also es war eine riesen WG, alles war offen, die Wände sahen aus. Ich dachte nur so, oh Gott, wer will hier morgen früh noch schlafen? Und war froh, dass es nicht meine WG war. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, nee, so ist es eben.
Ja, wir hatten, glaube ich, die erste Party, die ich miterlebt habe, war eine, das hieß Wohnheimbegehung. Das war ein Wohnheim mit ganz vielen WGs und man fing oben an in der obersten WG und hat sich dann nach unten ja regelrecht durchgesoffen. Und wir waren leider die WG ganz unten. Und da kam dann halt immer nur der Rest an. Und wir hatten dann immer so einen Kasten relativ schlechtes Bier unter der WG-Bank stehen. Und derjenige, der dann wirklich noch eins wollte, der hat dann halt das schlechte Bier bekommen und ist dann auch im Endeffekt gegangen. Aber das war ja durchaus eine interessante Erfahrung.
Aber schlechtes Bier ist ja eigentlich auch was zu WGs dazugehört. Also das ist ja auch erst was mit höherem Semester wurde das Bier besser, ist mein Eindruck. Am Anfang hat man immer mit diesen Standardbieren angefangen, aber vielleicht haben die Männer das anders erlebt.
Das kann ich bestätigen. Also den größten Unterschied, den ich sehe zwischen den Partys aus der Schulzeit und dann bei den Studentenpartys, ist eigentlich der Wochentag. Also in der Schule war das ja eigentlich immer nur Freitag oder Samstag. Und sobald man studiert oder in einer WG wohnt, finden Partys ohne Probleme auch montags statt.
Ja, das reicht schon der Sonnenuntergang so als Partythema.
Genau.
Partys sind ja nicht nur dazu da, um ja Reste zu vernichten, unter anderem, sondern du gibst da in deinem Buch, in deinem WG-Lexikon auch noch eine andere Variante, was man mit der Party noch machen kann, nämlich sauber machen, mit Partygästen vielmehr.
Tatsächlich? Auf welcher Seite?
So eine kleine ironische Geschichte.
Die Seite haben wir gerade nicht im Kopf.
Moment.
Aber es geht darum, dass man, wenn man die WG so extrem verdreckt hat, dass man sie selbst nicht mehr reinigen möchte, dass man sie dann...
Also spielst du darauf an, dass ich sagte, das beste Partymotto ist die Weltuntergangsparty, weil man am nächsten Tag dann nicht mehr sauber machen muss?
Nee. Eher, dass man... sozusagen eine Party schmeißt und vorher alles abdunkelt und damit die Gäste nicht sehen, wie schmutzig das die Wohnung schon ist und dass sich immer welche finden werden, die dann...
Da gibt's aber mehrere Anlässe, das Licht abzudunkeln. Also wenn man zum Beispiel einen romantischen Abend haben möchte und eine nette Dame einlädt, dann auch immer abdunkeln, weil das spart einfach das Aufräumen. Das ist der größte Trick.
Aber ich glaube, bei der Saubermachparty war noch der Trick da mal zu sagen, oh, hier haben Leute ihre verschwitzten Klamotten.
Jetzt
fällt der Groschen, ne?
Der Autor erkennt sein eigenes Buch.
Ja, ich muss sagen, ich habe ja die gleichen Ghostwriter wie Gutenberg für das Buch.
Ach so, aber du hast es selbst geschrieben.
Ich habe es selber
nicht kopiert.
Ich schwöre. das ist der Tipp beim Aufräumen. Also, dass man, wenn man Chaos hat, dann einfach eine Party veranstaltet und sich dann irgendwann so ab 4 Uhr nachts aufregt. Oh Gott, die Leute haben alle meine Sachen angezogen, damit getanzt, die durchgeschwitzt, dann auf einen Haufen geworfen. Und dann sagt man auch noch, oh je, die ganzen Pizzakartons, wer hat die denn hier alle mitgebracht? Und die sind ja teilweise von Pizzerien, die schon längst geschlossen haben. Also so den ganzen Müll, der sich jahrelang angesammelt hat, kann man sozusagen dem Partyvolk unterschieben. Und am Ende gibt es immer so ein paar ganz nette soziale Menschen, die vielleicht irgendwas Sozialwissenschaftliches auch studiert haben oder Theologie oder so, die helfen dann beim Aufräumen.
Echt, das hat funktioniert?
Ja, glaube ich.
Das klingt jetzt alles irgendwie auch mit den, selbst wenn die WG nicht immer so ganz so sauber ist, klingt das ja alles erstmal immer trotzdem nach so einer gewissen Harmonie. Aber es gibt ja auch andere Arten von WGs, zum Beispiel die Zweck-WG. Und wir haben uns auch da in der Redaktion hier nochmal ein bisschen umgehört, welche Arten von WGs Sie so kennengelernt haben.
Also meine erste Studenten-WG war in Bonn, das war eine 7er-WG in einem Studentenwohnheim und 7 so unterschiedliche Menschen waren schwer unter einen Hut zu bringen. Allerdings haben sich dann 3 oder 4 zusammengefunden in dieser WG und haben eine Band gegründet und wir haben nachts ab und zu mal eine Probe abgehalten, bis dann sich die Nachbar-WGs beschwert haben. Aber ansonsten haben, glaube ich, alle ihr Studium irgendwie abgeschlossen.
Also ich habe mal so ein bisschen rekapituliert. Meine WG-Statistik lautet 6-2-2-6-5-2-4. Das heißt also in der Reihenfolge und in der Besetzung war meine WG-Erfahrung. Das macht insgesamt rund 9 Jahre in 7 WGs. Die längste davon 6 Jahre am Stück, die kürzeste 3 Monate. Insgesamt mehr mit Männern als mit Frauen und... Was ich besser machen würde, wäre, ich würde mir sofort eine Spülmaschine kaufen.
Ich habe in mehreren WGs gewohnt, in Frauen-WGs und in Männer-WGs, in WGs mit guten Freundinnen und in WGs, in Zweck-WGs. Also ich habe alles durch.
Ich habe in einer gemischten WG gewohnt. Also ich bin eingezogen in eine Wohnung, die hat ein Pärchen gemietet. Da hatten sie sich dann schon Mitbewohner reingeholt. Das war unser, ja, wie soll ich sagen, das war eigentlich unser ordentliches Fähchen in der Wohnung, der auch ganz andere Aspekte so reingebracht hat, ganz andere Freunde mitgebracht hat, weil er sehr gut unterwegs war hier in der schwulen Szene. Und das war auch für mich so ein ganz guter Einstieg in Köln, mit dem unterwegs zu sein.
Also sind jetzt verschiedene Arten angesprochen worden, unter anderem eben auch die Zweck-WG. Sind denn Zweck-WGs eigentlich auch WGs? Braucht man die?
Ja, schon. Also ich glaube, Zweck-WGs hat man am häufigsten, wenn man in Studentenwohnheimen irgendwo zugeteilt wird. Das passiert ja recht oft, gerade wenn man vielleicht ins Ausland geht für ein halbes Jahr oder wenn man in eine neue Stadt kommt, dann wird man oft zusammengewürfelt und da muss man schon Glück haben, dass das irgendwie funktioniert.
Bleibt das dann Zweck-WG oder wird das dann vielleicht auch einmal zur...
Da kann die größte Liebe des Lebens dabei sein. Das ist ja das Spannende. Das ist ja so wie eine Wundertüte. Man weiß nie, was dabei rumkommt.
Den Ursprung haben die WGs ja eigentlich so in den 68ern. Wenn man sich jetzt heute WGs anguckt, wie viel davon steckt dann eigentlich noch in den WGs, die wir heute so haben?
Also der Geist der 68er, das ist so eine Sache. Also ich bin leider so ein bisschen enttäuscht von den 68ern, weil ich habe schon so den Eindruck, dass viele ihre Ideale aufgegeben haben. Also ich habe ja sogar den 68ern einen Eintrag gewidmet und behaupte dort, dass viele früher zur Bild-Zeitung gelaufen sind, um dort die Scheiben einzuschlagen. Heute laufen sie dorthin, um Exklusivinterviews zu geben, wenn sie in der Politik oben angekommen sind. Und wahrscheinlich viele 68er wohnen mittlerweile in den gleichen schönen, schicken Altbauten, nur das Ganze etwas ordentlich saniert und für den 100-fachen Preis im Vergleich zu damals.
Aber steckt noch was von dem Geist von damals in den heutigen WGs?
Ja, ich hoffe doch. Also gerade dieses soziale Miteinander kann gerade in WGs trainiert werden, die politische Diskussion. Also wir haben jetzt zum Beispiel in meiner WG zusammen die Hochrechnung zur NRW-Wahl geguckt und dann wird dann irgendwie munter diskutiert zur Piratenpartei, zum Grünen, zu auch, ich weiß jetzt nicht, wie andere Parteien heißen. Also das kann in WGs nach wie vor stattfinden und ich frage mich, wo sonst?
Was zum Geist der 68er vielleicht eher nicht dazugehört, sind Putzpläne. Aber wie sinnvoll sind denn Putzpläne? Werden die überhaupt eingehalten am Ende? Wie ist so eure Erfahrung?
Also
die Männer schweigen erst mal.
Ich habe in vielen WGs gewohnt. Bislang wurde das ja immer gut eingehalten, die Putzpläne meistens. Also es gibt immer irgendjemanden, der dann darauf achtet und dann Druck macht und sagt, jetzt bist aber du wieder dran, es ist schließlich schon Montag und die Woche vorbei. Ja, also meistens, irgendjemand macht es dann doch und hält den Putzplan ein.
Ich glaube auch, dass Frauen, jetzt sind wir wieder leicht bei den Klischees, aber zum Teil eine etwas niedrigere Toleranzschwelle haben und dass die dann ab und zu sagen, so jetzt muss aber geputzt werden. Und derjenige, der eigentlich dran wäre, sagt, ach, das geht doch noch 2-3 Wochen. Und dann sagt die Frau, okay, dann mache ich das jetzt einfach. Also ich glaube, dass der Putzplan doch am konsequentesten von der Damenwelt ausgeführt wird.
Ich finde es ja ganz interessant, es gibt ja noch ganz andere Pläne, die ich auch in anderen WGs gesehen habe. Da wird dann einzeln aufgelistet, wer hat was wann gekauft. Also dieses WG-Gut, da ist ja dann eben auch die Frage, hat man gemeinschaftlichen Kühlschrank, den man gemeinschaftlich auch befüllt oder kauft jeder sein eigenes Zeug? Sind euch so Listen mal untergekommen, also dass man das zum Teil auch ad absurdum treibt mit Excel-Tabellen und
Also Excel-Tabellen, das kenne ich durchaus. Also meine erste WG war tatsächlich da wurde eine Tabelle ausgehängt, da musste man dann eintragen, wenn man eingekauft hatte, also den Namen und wo man eingekauft hatte und dann musste man eintragen, wie viel man, also entweder für die ganze WG oder für einzelne Personen, also weiß ich nicht, ich habe für Markus 4,50 Euro ausgegeben für Brot und für Sina 3,25 Euro für Nudeln und am Ende des Monats wurde das dann in eine Excel-Tabelle eingetragen, bei der schon richtig die Formeln ausgerechnet waren und dann kam am Ende raus, wer wie viel zu zahlen hat und das wurde dann mit Kontonummer ausgehängt. Also richtig technokratisch.
Hat derjenige, der die Excel-Tabelle angelegt hat, dafür einen Pro-Seminarschein gekriegt im Studium? Also wer macht denn sowas?
Ingenieure.
Okay.
Ich meine, das klingt lächerlich, aber ich meine, als Student hat man ja oft auch keine Kohle, ne? Und dann muss man ja wirklich auf den Euro achten teilweise, ne? Und dann, denke ich, ist das sogar fast sinnvoll. Ich meine, Excel-Tabelle ist echt albern, aber also, dass man das irgendwie organisiert, muss ja sein, weil man lebt ja echt ein bisschen so auf Kante, ne?
Ja, das ärgert einen dann auch, wenn man zum 10. Mal die Packung Klopapier für 2,30 Euro
genau,
kauft.
Genau, die anderen.
Und es gibt tatsächlich Untersuchungen dazu, dass WGs in der Regel ökonomischer sind, weil wenn man alleine wohnt, viel mehr wegschmeißt von Lebensmitteln, die man einkauft.
Ah, die Mitbewohner als Resteverwerter.
Naja, also wenn man eine Butter kauft und die zu dritt ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach auch mal geringer, dass die ablaufen kann.
Mhm. Stimmt.
Ja, beziehungsweise ist die Frage, ne? Also dein Nudelauflauf wurde ja nicht gegessen. Also gewisse Sachen bleiben dann stehen und.
Erinnert mich doch nicht immer dran.
Ich hatte sowas auch mal mit Kartoffelpüree. Also
okay, das beruhigt mich jetzt.
Ähnliches.
Bevor wir jetzt dann gleich die nächste Musiker und dann in die Nachrichten an die Nachrichten abgeben, wenn wir schon beim Essen jetzt gerade nochmal mit dem Nudelauflauf waren, hier wenig nochmal. Kühlschrankfächer einteilen, ist das ein Must oder ist das ein No-Go?
Oh ja. Also das ist so wichtig. Also wer irgendwas ins falsche Kühlschrankfach reinlegt, der verliert juristisch gesehen den Anspruch darauf. Das ist ganz klar. Also man sollte schon ganz genau gucken, wo lege ich es rein. Sonst hat man ein Problem.
Oh, dann braucht man aber entweder einen großen Kühlschrank oder mindestens zwei.
Ja, genau. Also eine Dreier-WG kommt mit einem Kühlschrank oft ganz gut zurecht. Aber da gibt es ja auch immer eigentlich ein Fach, was am größten ist. Und das hat dann immer der Hauptmieter.
So. Und wir machen jetzt erstmal Musik noch und dann gehen wir zu den Nachrichten und lösen hinterher unser Hörerrätsel, das ihr Robic. Jetzt erstmal bück dich hoch.
Heute mit Sina Fröndrich
und Katharina Hamberger.
Und aus der Online-Redaktion ist für uns Kathi Ziegler da.
Hallo.
Und Klaus Janssen aus den Nachrichten ist auch bei uns schon von Anfang an. Und wir machen jetzt an dieser Stelle, wie immer, sprechen wir über den Nachrichtentag, wie
genau.
Der heute war.
Also die News haben wir ja gerade gehört. Ich könnte ein bisschen was über die No-News erzählen, also die Nachrichten, die es bei uns nicht geschafft haben, genau. Die wir aussortiert haben. Da haben wir zum Beispiel ein Statement von Sea Shepherd, diese Tierschutzorganisation, dass Sea Shepherd auch weitermachen will, wenn der jetzt festgenommene Gründer Paul Watson verurteilt werden sollte. Er sitzt ja gerade, also beziehungsweise saß in Deutschland in Haft wegen eines komischen Haftbefehls aus Costa Rica von vor 10 Jahren, ist jetzt auf Kaution frei. Aber also es war jetzt nicht erstaunlich, dass Sea Shepherd sagt, selbst wenn der Gründer jetzt irgendwie mal verurteilt ist, machen wir weiter. Also dann haben wir es einfach gelassen, weil wir haben jetzt über die Festnahme berichtet und dass er auf Kaution frei ist, haben wir auch gemacht. Aber das musste jetzt nicht nochmal sein. Beziehungsweise haben wir ja gerade kurz dargestellt. Noch ein Ding aus Berlin. CDU-Senatoren planen eine Verschärfung von Cannabis-Regelungen. Also in Berlin ist es so, im Gegensatz zu vielen anderen Bundesländern in Deutschland, darf man bis zu 15 Gramm Cannabis dabei haben. In NRW sind es zum Beispiel, glaube ich, jetzt 10 Gramm. Das waren mal 6, ist jetzt auch erhöht worden. Aber das ist alles sehr klein. Es betrifft nur Berlin und vor allen Dingen ist das voller Ankündigungen wie könnte, künftig, überlegen, ob und erwägen, das und so. Also es sind alles nur völlig schwammige Sachen und Debatten bilden wir in den Nachrichten halt einfach nicht ab. Und wenn es so sein sollte, melden wir es auch ganz gerne. Das haben wir jetzt einfach nicht gemacht. Ja, dann gibt's den Eurovision Song Contest in dem erstaunlichen Land Aserbaidschan. Da muss man natürlich viel drüber berichten. Was ist das Aserbaidschan und so weiter? Haben wir ja auch alles gemacht. Jetzt werfen sich verschiedenste Politiker, Medien und so weiter gegenseitig vor, nicht richtig über Aserbaidschan zu berichten. Also gerade Aserbaidschan fühlt sich benachteiligt. Da wird gesagt, ja, die guten Sachen werden doch unterschlagen. Wir haben doch schöne Hochhäuser und wir haben ja wunderbar, es wird doch besser bei uns und so weiter, haben neue Gesetze. Das sehen die westlichen Medien nicht und das ja, das haben jetzt.
Das heißt, die Berichterstattung ist ihnen einfach zu kritisch.
Ist ihnen zu kritisch. Und natürlich ist es so, dass man auf die Sachen guckt häufig, die nicht funktionieren, um dann zu schauen, was verbessert werden kann. Das ist ja so der klassische Ansatz. Aber es gibt so ein ständiges Hin und Her. Also, dass man einerseits sagt, Aserbaidschan ja, aber, und Aserbaidschan selber sagt ja, aber ja. Also, das bringt auch nichts, da in den Nachrichten jetzt drüber was zu machen. Da kann man vielleicht mal so eine nette Talkrunde zu machen. Aserbaidschan, was ist das? Und dann alle mal zu Wort kommen lassen. Von mir aus sehr gerne. Wir haben es in den Nachrichten nicht gemacht. Letzte Sache vielleicht noch, die nicht in den Wissensnachrichten gelaufen ist. Gunther van Hagens ist ja Doktor, also dieser Leichenpräparator offiziell. Er hat aber auch einen Professorentitel, den hat er von der chinesischen Uni bekommen. Allerdings findet er es gut, den offenbar ohne den Zusatz RC oder VRC, was für China steht, zu tragen. Das muss man offenbar, weil es kein Professorentitel ist, der in Deutschland zugelassen ist. Und es gibt jetzt seit Jahren schon einen Streit zwischen verschiedensten Gerichten, zwischen dem Bundesland NRW, was zuständig ist für die Anerkennung von Professorentiteln in Deutschland oder auch mal war. Und da geht es auch hin und her und es ist halt eine nette Geschichte, aber auch nicht newstauglich. Deshalb haben wir es auch nicht gemacht. Und es gibt vor allen Dingen auch noch kein richtiges Ergebnis. Also es geht immer weiter. Also Doktor von Hagens darf man ihn auf jeden Fall nennen. Dann ist man definitiv auf der richtigen Seite.
Das Professor einfach weglassen.
Ja, er würde sagen, nee.
Ja, soweit zu den No-News heute von Klaus Janssen. Und bevor wir gleich unser Aerobic lösen, hören wir nochmal Musik von Kraftklub zu Jung.
Die Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen. Und jetzt nach den Nachrichten oder nach dem Nachrichtentalk lösen wir auch endlich unser Hörerrätsel, das Aerobic.
Genau, das Aerobic läuft heute unter dem Titel Wimmeltöne, Grünfläche. Das ist schon der erste gute Hinweis. Und wir hören gleich eine Collage aus Spiel- und Sportarten, die man auf dem Rasen spielen kann. Und gesucht sind aber, da haben sich zwei drunter gemischt, Sportarten, die man eben auf dem Rasen absolut nicht spielen kann. Das scheint auch gar nicht so schwer gewesen zu sein. Wir haben ganz viele Zuschriften, da können wir gleich gut auswählen.
Na wunderbar, dann spielen wir es mal.
Wir können ja gleich mal unseren Gast fragen in Berlin. Markus Henrik, weißt du die Lösung? Welche Sportarten gehörten nicht dazu?
Ich glaube, Billard war dabei. Das klang ein bisschen merkwürdig.
Ja, das ist richtig. Und die zweite?
Ich hatte noch geblättert in meinem Buch. Ich habe es nämlich so lange nicht mehr gelesen. Also
die kam ganz am Ende. Die kam ganz am Ende.
Ganz am Ende.
So plong, plong,
oder
ping, pong.
So, ah, ja. Könnte das Tischtennis sein?
Ja, ja. Richtig.
Krieg ich jetzt einen Preis?
Nee, aber fast. Du darfst genau, du darfst den Gewinner ziehen. Das ist auch schon mal was.
Genau.
Okay.
So, ich mische.
Und du sagst irgendwann Stopp.
Bis wann senden wir?
Stopp!
Ja! Wir machen den Gong.
So. Gewonnen hat Matthias Klingler. Herzlichen Glückwunsch.
Man sollte auch mal kurz erwähnen, dass es ein analoger Gong ist, der hier bei uns steht. Das ist kein eingespieltes
Katharina
Geräusch.
Ist jetzt gerade aufgesprungen und hat der bewegt sich auch noch.
Genau. Ja.
Er schwingt noch.
Schnell rüber gefetzt und jetzt wieder fast außer Atem bin hier.
Ja, so. Wir sind hier eine super Redaktions-WG. Wir funktionieren prima.
Wir funktionieren. Ja. Eine Hand wäscht die andere.
Haben wir schon gesagt, was der Preis war? Hat das gerade, sorry,
nee,
ein T-Shirt.
Ah, T-Shirt, super. Ja. Ah, also in der passenden Größe. Ah,
da freue ich mich aber.
Nee, das hast du jetzt falsch verstanden.
Schade. Darf ich übrigens noch was einwerfen kurz?
Klar, gerne.
In meinem Buch kommt auch Gunther von Hagens vor, und zwar ohne akademischen Titel.
Ah, einfach nur von. Immerhin.
Ja, also auf Seite 93, ich lese nur einen Satz vor, und der Eintrag heißt Pflanzen. Pflanzen sind kurz nach der Anschaffung durch WGs ungefähr noch so lebendig wie Plastinate von Gunther von Hagens.
Ah ja.
Ist schöner Vergleich.
Verewigt worden, genau. Der Herr von Hagens.
Ja. Schöner Vergleich, der auch sehr treffend ist, finde ich.
Ja.
Also, wenn ich für mich spreche.
Ja, außer man hat Mitbewohner mit grünem Daumen, das kann ja auch vorkommen.
Ja.
Die Idee ist aber gut, plastinieren, ne?
Was?
Pflanzen plastinieren. Also sehen immer noch nett aus, dann gerade für WGs, kann ich mir gut vorstellen.
Ja, das stimmt.
Man muss nur ab und zu mal abstauben.
Ja, richtig, das schon.
Ja, wir reden weiter über WGs. Wir haben ja auch schon viele WG-Erfahrungen hier auch ausgetauscht in der Redaktionskonferenz. Und man hat da eher so das Bild von einer Studenten-WG im Kopf. Aber es gibt natürlich auch Leute, die auch schon berufstätig sind und trotzdem zusammen wohnen. Und wir waren hier in Köln mal in einer WG, in der eben Berufstätige sagen, wir sind zwar berufstätig, ich sag's einfach nochmal, verdienen Geld und könnten uns auch eine eigene Wohnung leisten, wollen das aber nicht. Und warum, das haben wir sie mal gefragt.
Wenn man es mal so überschlägt, würde ich sagen, dass vielleicht in jeder WG einer maximal zwei Studenten noch sind. Und es sind alle sechser WGs.
Was ich halt auch total schätze, ist, also da ich Lehrerin bin, habe ich mit vielen Lehrern zu tun. Und das Thema ist dann immer Schule. Und das habe ich halt zu Hause nicht. Komme nach Hause, keiner ist Lehrer und man kann sich halt mit den anderen schönen Dingen des Lebens beschäftigen.
Ja, ich denke schon, dass es sich verändert. Natürlich, wenn man als Student in eine WG zieht, da ist man Anfang 20, da sieht der Tagesablauf, glaube ich, noch anders aus.
Und hier gibt es eigentlich kaum, also eigentlich fast gar keine Konfliktpunkte, zumal wir auch eine Putzhilfe haben. Dann fällt schon mal dieser Konflikt, den viele WGs wegen dem Badezimmer haben, Badezimmer putzen, der fällt auf jeden Fall weg.
Man wird nicht kauzig. Ich glaube schon, dass mit zunehmendem Alter jeder so seine Eigenheiten entwickelt. Und gerade in der WG kann man sich auf diese Eigenheiten immer wieder total gut befragen. Also, wo sind meine Grenzen? Wie nehme ich auch die Grenzen des anderen an oder wahr?
Könnte für das gleiche Geld könnte ich mir ein Zimmer mieten. Aber diese weiten Flure, die wir hier haben, das sind von der Wohnungstür bis zu meinem Zimmer 20 Meter.
Also vielleicht bin ich auch einfach noch nicht so weit. Vielleicht kommt es irgendwann nochmal, dass man sagt, jetzt muss ich alleine wohnen. Aber nee, also ich bin nicht WG-müde.
Ja, berufstätige WGs, wir haben es gehört, das ist nur ein Beispiel davon. Markus, glaubst du, dass das vielleicht in Zukunft ein Modell sein wird, das man häufiger antrifft?
Absolut. Ich denke, das geht auch nicht anders, wenn man sich anschaut, wie die Wohnmieten auch in die Höhe schießen. Also in so Städten wie München ist es fast unmöglich, eine günstige Wohnung zu finden, selbst für Berufstätige. Das sind alles Zukunftsmodelle. Und wenn wir uns auch den demografischen Wandel anschauen, Alters-WGs werden, glaube ich, auch immer mehr ein Thema sein.
Ja. Ist das auch was du dir vorstellen kannst?
Ja, absolut. Also ich bin ja relativ viel unterwegs bei Lesungen oder bei anderen Tätigkeiten als Musiker und dann ist man dann oft doch alleine im Hotelzimmer und wenn man dann so nach Hause kommt und dann ist man dann entweder irgendwann vielleicht mit der Familie dort, aber solange man noch nicht die Familie gegründet hat, finde ich das eigentlich völlig in Ordnung, auch eine WG zu haben, wenn man kein Student mehr ist.
Es gibt ja sogar, soweit ich weiß, Familien, die sich in WGs niederlassen. Also ja. Die sagen, wir leben jetzt mit unseren Kindern und mit Vater, Mutter in noch mehreren Ehepaaren und Kindern zusammen, dann können wir auf die Kinder gemeinsam aufpassen und haben davon alle einen Vorteil. Also ich denke, dass das schon in die Zukunft auch so gehen kann.
Warum nicht, ja.
So ein Ausdruck davon sind ja auch Baugruppen, die man auch bei dir in Berlin auch immer wieder antrifft. Die sagen sich, WG ist uns dann vielleicht zu klein, dann gleich ein ganzes Haus. Ist das, also muss man natürlich auch das nötige Kleingeld dafür haben. dass man, ist das dann noch so WG, wenn man sagt, wir bauen gemeinschaftlich das Haus auf, jeder hat aber irgendwie seinen eigenen Bereich, man teilt dann nur den Garten zusammen? Kann man das noch WG nennen?
Ja, also das Wort WG ist natürlich sehr stark auch assoziiert für mich mit Studenten, WGs oder jungen Leuten. Aber wenn man das ganze Wort mal ausspricht, Wohngemeinschaft, dann ist der Begriff genauso weit, wie er klingt. Und ich denke, da können wir ganz viel subsumieren. Und aber ich tue mich schon ein bisschen schwer, sobald eine Putzfrau im Spiel ist, das Ganze noch als WG zu bezeichnen.
Das haben wir ja gerade auch gehört. Das ist eben auch so eine Frage, wenn man älter wird, verändert sich das WG-Leben dann schon auch irgendwie?
Ja, also wenn es drei Berufstätige sind, die dann auch keine Lust haben, selber zu putzen und zusammenzuschmeißen, dann nimmt man sich vielleicht mal eine Putzfrau. Ist ja auch überhaupt nichts dagegen zu sagen. Und wenn die ordentlich behandelt wird und ordentlich bezahlt wird, dann ist es ja auch völlig in Ordnung. Aber da entfernen wir uns natürlich von diesem ursprünglichen Gedanken der WG.
Dieser ursprüngliche Gedanke der WG, der hat ja vielleicht so noch so, ja, dem hängt vielleicht noch sowas an von ein bisschen Sponti, ein bisschen links, ein bisschen genau. Kommune. Und ändert sich das gerade auch so ein bisschen?
Ja, ich hoffe eigentlich nicht. Also ich mache mir auch so ein bisschen Sorge, wie sich unsere Universitäten entwickeln, da die meisten Studiengänge, Bachelor, Master immer mehr verschult werden. Und dann verändern sich natürlich auch die Menschen dadurch. Wenn man den Eindruck hat, man lernt nur noch auf ein Ziel hin und man hat gar nicht mehr die Möglichkeit, sich persönlich zu entfalten und auch mal zu sagen, ich betrachte die ersten 10 Semester meines Studiums als Studium Generale und entfalte mich ein wenig. Also ich glaube, das geht so ein bisschen Hand in Hand. Also wir haben gefühlt immer mehr BWLer in diesem Land.
Das heißt, wir kommen dann vielleicht sogar auch dahin zurück, wie es mal ganz, ganz ursprünglich war. Wir hatten heute auch ein Gespräch über die Bursen, also als erste WG-Form im Mittelalter, wo Studenten dann mit ihrem Magister zusammenlebten. Ist das ein Modell für Bachelor-Master-Studenten?
Da bin ich überfragt. Das müsst ihr mal diskutieren. Weiß ich nicht. Macht mal eine Sondersendung dazu vielleicht.
Also, wäre keine so schöne Vorstellung.
Wenn wir beim Zusammenleben sind, es ist ja auch immer so, dass man Rücksicht nehmen muss auf andere Menschen. Da wollen wir jetzt noch ganz kurz vielleicht drüber sprechen. Mhm. Gibt es für dich Grenzen, wo du sagst, das kann ich nicht mehr erdulden? Hier ist wirklich Schluss, hier geht die Tür zu.
Also ich glaube, Lautstärke ist wirklich das größte Problem. Und wenn man zum Beispiel, wie ich das sehr oft hatte, mit Musikstudenten zusammen wohnt, dann sollte man schon klare Regelungen finden, wie es aussieht mit den Musikproben. Und wenn man sich darauf einstellen kann, man weiß, jemand probt zwischen 16 und 17 Uhr jeden Tag, dann kann man ja eigentlich als sozial denkender Mitbewohner seinen Einkauf auf diese Zeit legen oder sagen, dann gehe ich genau einmal die Woche zur Bibliothek, um meine Hausarbeit vorzubereiten. Also ich denke, die akustische Komponente ist die komplizierteste in WGs.
Wie ist das bei euch? Habt ihr sowas dann besprochen am Küchentisch und gesagt, hier, ich finde, du hast immer komische Zeiten, nachts um 3 zu proben, ist irgendwie nicht so WG-freundlich? Oder hat man das dann eher über Zettel kommuniziert? Das ist ja, auch so ein Lernprozess, den man ja auch irgendwie hat.
Ja, also wir waren dann irgendwann ganz konservativ, haben gesagt, zwischen 13 und 15 Uhr ist Mittagsruhe, nicht? Und ab 22 Uhr...
Das ist aber auch spießig.
Es ist total spießig.
Man hätte es ja zumindest Siesta nennen können oder so.
Ja, stimmt, das Wording müssen wir noch überlegen, genau. Und was ich mache, also ich habe mir irgendwann mal ein E-Piano angeschafft und da kann man ja einen Kopfhörer reinstecken und nach Mitternacht, wenn ich dann so vor mich hin spiele oder was komponiere, dann benutze ich schon die Kopfhörer fürs E-Piano.
Mhm. Gibt es denn bei euch beiden, Kathi und Klaus, so Erlebnisse mit Mitbewohnern, wo ihr gesagt habt, oh, da...
Das wollte ich jetzt lieber nicht hören.
Ja, es gab immer wieder Stress, auch wegen Lautstärke, aber da schiebt man jetzt nicht einen Zettel unter der Tür durch, sondern das wird dann, ich meine, dafür gibt es die Küche, wenn sie groß genug ist, dass alle Platz finden, da wird dann ausdiskutiert. Da sitzt man dann halt, weiß ich nicht, bis zum nächsten Tag, bis man es durch hat.
Ja, das gehört auch irgendwie dazu, also gerade wenn man ganz neu ist und endlich Student und endlich neue Stadt und so, dann ist man fast schon stolz drauf, wenn es ein bisschen zu laut ist in der WG und sagt so, ja, ich bin in einer coolen WG und nicht in so einer langweiligen. Also das hat natürlich auch was von Mythos WG, den man erstmal leben will, glaube ich. Und das wollen viele Studenten gerade am Anfang. Und wenn man dann so ein bisschen dabei ist, dann kommt man doch langsam ins Grübeln und sagt sich, na ja, wäre schon mal schön, nachts zu schlafen oder sowas. Ne?
Markus, ich habe jetzt noch eine Frage. Und zwar benutzen wir für unseren Titel heute Abend ein Zitat von dir. Wer einmal putzt, hat verloren. Ich rätsel schon den ganzen Nachmittag darüber.
Ja, Ich auch. Also ich kann mich selber nicht mehr so gut erinnern, aber ich glaube, das bedeutet, die Person, die zum Lappen greift, hat sich einfach geoutet als diejenige, die zeigt, okay, irgendwann habe ich satt und ich mache das jetzt. Und dann ist diese Person natürlich gebrandmarkt. Kann man das so sagen? Weiß ich jetzt nicht. Also diese
ist dann der Putzteufel.
Genau, der Putzteufel. Und dann sagt man sich irgendwann, ja, ich lehne mich mal zurück. Irgendwann wird diese Person es schon machen. Und da sollte man sich schon genau überlegen, wo die Toleranz ist.
Ja, dann sind die Rollen festgelegt und dann funktioniert das nach dem Schema. Da kannst du dann Putzuhren und weiß was ich für Pläne aufstellen, wie du willst. Es gibt immer einen, der putzt und immer einen, der nie putzt.
Ja, und die Frage ist auch, wie man putzt. Also ich meine, alleine nur zu sagen, ich mache das jetzt und ich befülle den Plastikeimer mit Wasser, ist ja noch kein Putzen, nicht?
Deshalb war das bei uns in Wales auch so mit den 6 Jungs halt. Niemand wollte putzen. Und dann hat sich das so hochgeschaukelt. War jeder zu stolz, nachher zu sagen, eigentlich müsste ich es machen, aber dann erst recht nicht so. Ne? Und das war richtig.
Ja, übel. Den ersten Teller, der ganz unten steht, den findet man dann meistens nicht mehr oder kann dann auch nicht mehr zuordnen, ne?
Genau.
Bei so einer Spüle. An der Spüle. Wir kommen schon zum Ende von unserer Redaktionskonferenz zum Thema WGs. Wir bedanken uns ganz herzlich.
Ich habe noch eine Frage, oh, Markus. Kannst du dir auch vorstellen, mal alleine zu wohnen? Bevor wir hier zum Schluss kommen.
Nein. Irgendwie nicht. Also ich finde das toll in WGs und dann irgendwann hat man die eigene Familie und muss nicht sein.
Ich frage dann mal hier in der Runde rum, das war ja auch so eine Art WG-Casting, was wir hier gemacht haben. Klaus, Kati, Katharina, was sagt ihr, darf Markus einziehen bei uns hier?
Sofort.
Ja, ich finde das stimmt. Dann gibt er selbst die Antwort.
Ja. Wenn er nachts noch Handtücher über seine E-Gitarre legt, wenn er üben will, ist das echt okay. Ja.
Oder das T-Shirt, was ich von euch bekomme. Ja.
Das Putz-T-Shirt.
Genau.
Ja. So, dann Test bestanden, ja, würde ich sagen.
Dann herzlichen Glückwunsch und wir erwarten dich dann mit Staubsauger.
Dann bis morgen.
Ja. Herzlichen Dank an dich in Berlin, dass du Zeit hattest für die 1,5 Stunden. Und
Markus Henrik, der Autor des Buches Das WG-Lexikon, Partys, Proteste und Prokrastinieren, erschien im Eichborn Verlag. So viel Zeit muss noch sein.
Genau, ja. Für 10 €, ja. Um das auch noch anzufügen. Und herzlichen Dank auch an unsere Leute hier im Studio, nämlich Kathi Ziegler von der Online-Redaktion und Klaus Janssen von der Nachrichtenredaktion. Und am Mikrofon verabschieden sich Katharina Hamberger
und Sina Fröhnrich. Schönen Abend noch.